BayPod, der Podcast rund um Bayer 04. Und damit herzlich willkommen in der Sommerpause, Folge 18. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, seit der letzten Folge, muss man sagen. Das Saisonende liegt einige Zeit zurück, aber wir wollen dennoch noch mal ein wenig zurückblicken und vor allem natürlich auch darauf blicken, was besser werden muss, was wir erwarten für die nächste Zeit und für die kommende Saison dann. Und wir, das sind wie immer ich, Sebastian, und mir wieder digital zugeschaltet, der Nils.
Ja, willkommen auch von mir. Direkt nach Saisonende hat das aus unterschiedlichen Gründen bei uns nicht geklappt, dass man sich direkt wieder hingesetzt hat. Aber ich glaube, bei der Saison, die hinter uns liegt, auch vielleicht ganz gut, erstmal einmal durchschnaufen zu können und sacken zu lassen, was da alles passiert ist. Jetzt melden wir uns halt während der EM. Ist doch dann vielleicht auch schön, nochmal über den Bayer zu reden. Die Nationalmannschafts-Euphorie hat mich natürlich überhaupt nicht gepackt. Wobei man sagen muss, gestern, also wir nehmen jetzt heute am Sonntag nach dem Deutschlandspiel auf, gestern das Spiel der Deutschen, das war dann doch ganz ansprechend, gerade auch, weil Kai Havertz, mit dem er ja dann doch mitfiebert, echt gut gespielt hat und man doch irgendwie gemerkt hat, dass so mitreißender Fußball, der von Deutschland her jetzt gegen Portugal kam, irgendwie dann auch selbst einen so ein bisschen mitreißt, auch wenn man das gar nicht so recht will. Und das ist ja der perfekte Übergang zum Bayer, weil das ist ja etwas, was dann doch in der Rückrunde bei uns sehr gefehlt hat.
Ja, das muss man wohl so sagen. So konnte man den Samstagabend auf jeden Fall gut verbringen mit dem Spiel. Durch die Bayer-Fanbrille, wie du schon gesagt hast, guckt man dann natürlich vor allem auf Kai Havertz, dem wir an dieser Stelle natürlich auch noch gratulieren können zum Champions-League-Sieg mit dem entscheidenden Tor von ihm und auch bei der EM bisher echt eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Macht immer noch und weiterhin richtig Spaß, dem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken, kann man
ja
sagen.
Genau, erstes Spiel war ja nicht ganz so gut, aber da hieß es ja schon, der Havertz und dies und jenes, und ich finde es klasse, dass er da so zurückgekommen ist und gestern meiner Meinung nach Robin Gosens der beste Mann auf dem Platz. Aber an der Stelle sei natürlich auch nochmal erwähnt, Ex-Bayern 04-Spieler, ist natürlich auch schön, dass Kevin Volland da dabei ist, auch wenn er leider bisher noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Aber ja, ich glaube, an der Stelle rücken wir mal wieder von der deutschen Nationalmannschaft ab. Du hast gerade schon gesagt, Kai Havertz hat natürlich auch so nochmal richtig Spaß gemacht. Also beim CL-Finale habe ich auf jeden Fall auch mitgefiebert mit ihm und mich riesig über sein Tor gefreut. Anderer Spieler, der, wo wir dann die Nationalmannschaft noch nicht ganz verlassen, auch im Sommer erfolgreich war bisher, ist Florian Wirtz.
Genau, der ein ganz ordentliches Stück dazu beigetragen hat, dass die deutsche U21 bei ihrer Europameisterschaft erfolgreich war. Also so erfolgreich, wie man da sein kann, Europameister geworden. Florian Wirtz hat die mit einem Doppelpack im Halbfinale gebracht und auch im Finale, also über das ganze Turnier, echt gute Leistungen gebracht. Und hat zu diesem Titel echt ein großes Stück beigetragen und da kann man auch ihm wieder nur zu gratulieren. Und für uns gab es im vergangenen Monat ja auch noch eine mit Bayer 04 Bezug sehr schöne Nachricht über Florian Wirtz. Pünktlich zum 18. Geburtstag hat Bayer 04 bekannt gegeben, dass sie den Vertrag bis 2026 verlängern. Also rundherum positive Personalie.
Absolut, und ist dann, glaube ich, auch ziemlich gut für uns, dass dieser Vertrag vor der Europameisterschaft zustande gekommen ist, weil er sich da dann doch auf einer etwas größeren Bühne präsentiert hat, aber für seine Entwicklung und auch für unsere Entwicklung, glaube ich, ganz wichtig, dass er noch ein paar Jahre auf jeden Fall in Leverkusen bleibt.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall, weil der macht richtig Hoffnung und damit können wir in den sportlichen Bereich bei Bayer 04 gehen, in den sportlichen Bereich bei Bayer zuerst, weil wir müssen noch eine Gratulation loswerden in diesem Intro-Teil. Und da geht es um die Bayer Giants Leverkusen. Basketballer aus Leverkusen sind Vizemeister geworden in der Pro A, zweite Basketballliga, für die es nicht so gucken. Haben eine überragende Saison gespielt, sich dann durch die Playoffs in der zweiten Basketball-Bundesliga durchgespielt. Konnten leider, das stand vorher schon fest, nicht aufsteigen, weil sie die Lizenzbedingungen nicht erfüllen werden für die erste Liga. Wäre natürlich großartig, wenn der Rekordmeister irgendwann auch wieder erste Liga spielen würde. Und Unterstützung kriegen sie regelmäßig in der Halle, vor Corona war das zumindest so, durch Fußballfans, durch die Nordkurve, die immer wieder dazu aufruft, in die Halle zu gehen. Und auch in diesem Sommer hat die Nordkurve was auf die Beine gestellt, um die Basketballer in Leverkusen zu unterstützen.
Genau. Und zwar erstens gab es für die Feier für die Supersaison Stadion Eck Helles.
Ja, wichtiger Punkt.
Und darüber hinaus wird die NK12 die Bayer Giants in der kommenden Saison auch sponsern und hat dazu aufgerufen, also mittlerweile ist die Aktion vorbei, aber hatte dazu aufgerufen, dass Fanclubs, Privatpersonen und so weiter sich daran beteiligen können. Und so sind insgesamt knapp 5000 Euro rumgekommen, die jetzt als Sponsoring der Nordkurve 12 an die Bayer Giants gehen in der kommenden Saison. Die NK hat das dann noch aufgerundet auf insgesamt 5000 Euro und das finden wir ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Aktion und Hintergrund des Ganzen ist natürlich auch, dass man vielleicht den Konzern dann doch dazu bewegt, dass man dort vielleicht nochmal auf die Idee kommt, irgendwie die Bayer Giants dann doch etwas stärker finanziell zu unterstützen als Eckpfeiler in der Sportstadt Leverkusen. Du hast gesagt, deutscher Basketball-Rekordmeister und das wird wohl auch noch ein bisschen so bleiben. Aber es wäre doch schön, wenn sie dann auch demnächst wieder in der BBL spielen könnten, gerade nach so einer tollen Saison, was natürlich sehr schade ist, dass man da wirklich zu keiner Zeit in die Halle durfte und sie wirklich alles vor leeren Rängen gespielt haben, auch wenn man das dann nachher alles im Internetstream verfolgen konnte und sehen konnte, ist, glaube ich, auch für die Jungs echt schade gewesen, dass man das dann nicht zusammen mit Fans feiern kann, weil gerade wenn so direkt nach Fußballspielen oder bei besonderen Spielen die Halle ziemlich voll ist, ist das dann doch auch eine geile Stimmung. Und ich glaube auch für jemanden interessant, der mit Basketball selber jetzt vielleicht gar nicht ganz so viel am Hut hat, ist schon cool. Also ist halt einfach ein ganz anderer Sport als Fußball.
Ja, und macht wirklich riesig Spaß. Ich freue mich da schon sehr drauf, wenn man da immer wieder zugucken kann, ja, gegenüber von der Bayer Arena in die Rundsporthalle zu gehen und die Giants dann nochmal spielen zu sehen, weil das macht wirklich Spaß. Und deswegen haben wir das einfach mal, obwohl es nicht Fußball ist, hier mit reingenommen und gratulieren ganz herzlich zu dem großartigen Erfolg, den das Team von Hansi Gnad da feiern konnte. Und damit der Trainerübergang. Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, dass Gerardo Seoane, und das müssen wir leider berichtigen, Seoane ist die richtige Aussprache, nicht wie wir das in Folge 16 versucht haben ja, zu artikulieren, wie man den Namen ausspricht. Aber darüber hinaus haben wir in Folge 16 Gary and the Coachmakers ausführlich über ihn und das, was er bei Young Boys Bern so fabriziert hat, gesprochen. Das heißt, wenn ihr euch noch ein bisschen über unseren neuen Trainer informieren wollt, hört doch da gerne nochmal rein und ansonsten lasst uns auch gerne Feedback da, falls wir da irgendwas vergessen haben oder ihr denkt, oh, da weiß ich aber noch ein bisschen mehr über ihn. Das sollten BIPOD-Fans und Bayer-Fans für die kommende Saison wissen. Dann teilt uns gerne @BIPOD04 auf Twitter.
Ja, und wir sind natürlich jetzt, ohne da ganz groß drauf eingehen zu wollen, erstmal glücklich, weil wir in der Folge ja schon gesagt haben, von all den Kandidaten, die da im Raum standen, dass das schon unsere favorisierte Wahl für den neuen Trainer wäre. Und nach dieser schwierigen Saison, über die wir jetzt im Anschluss dann doch ausführlich sprechen wollen, glaube ich, eine gute Gelegenheit für einen Neustart.
Genau, ja, das brauchen wir auch nach dieser Saison, muss man ja dann tatsächlich einfach so sagen, weil ja, das ist doch eine Saison, die jetzt mit am Ende Platz 6, 52 Punkten, DFB-Pokal aus gegen einen Viertligisten, frühes Europa League aus in der K.O.-Runde gegen Young Boys Bern und Gerardo Seoane. Ja, da bleibt jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel hängen, worauf man dann gerne zurückschaut. Das sind einige Probleme, auf die wir dann jetzt schauen wollen, mit dem Absturz in der Rückrunde, grauenhaften Fußballspielen, mehr grauenhaften Fußballspielen als Fußballspiele, die man sich gut angucken konnte oder wollte, je nachdem, wie man es nimmt. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal drauf zurückgucken. Woran hattet ihr legen?
Ja, und vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber, wir hatten ja die letzte Folge aufgenommen zum Abschied von Lars Bender, sind da gar nicht auf das tagesaktuelle Geschehen eingegangen. Die letzten beiden Spiele, über die wir noch nicht gesprochen haben und das jetzt auch an der Stelle eigentlich nicht tun werden, waren das 1:1 gegen Union Berlin, mit dem man dann diesen Platz 6 gesichert hatte und dann unnötige hohe Niederlage gegen Dortmund in einem Spiel, wo es eigentlich um gar nichts mehr ging, 1:3 dort verloren, mit dann doch zumindest nochmal einem sehr versöhnlichen Abschluss, dadurch, dass Lars Bender doch nochmal spielen konnte, eingewechselt wurde, nach der Einwechslung direkt einen Elfmeter versenkt hat und quasi seine Karriere da mit einem Tor beendet hat, wo man auch nochmal sagen muss, Riesenaktion von Roman Bürki, der da diesen Ball auch hat reingehen lassen, um da quasi für alle so ein Happy End der Saison zu haben, sich mit ganz starken Worten am Mikrofon verabschiedet und dann an der Bayer Arena auch noch von Fans empfangen worden. Also ich glaube, den Umständen entsprechend war das doch noch ein ganz schönes Karriereende, was uns für ihn riesig gefreut hat und natürlich auch für seinen Bruder.
Genau, über den Abschied der beiden und vor allem natürlich von Lars haben wir ja auch schon eine ganze Folge gemacht. Die sei euch empfohlen und darüber hinaus sei euch auch empfohlen. Nils hat die Bilder vom Stadion nach dem letzten Spieltag angesprochen. Die sind auch in der Doku von Bayern 04 drin, die ausführlich mit Lars und Sven gesprochen haben und auch ganz, ganz viele Wegbegleiter zu Wort kommen lassen. Und ja, ich vermute mal, die meisten von euch werden es schon gesehen haben. Kann man sich auch ein zweites Mal angucken, weil es wirklich ganz, ganz viel Gänsehaut und großartige Erinnerungen an die Zeit mit den beiden. Und ja, damit genug der positiven Erinnerungen und wir wenden uns der Zeit zu, die jetzt kommt und dem, was sich aus der letzten Saison ändern muss und was uns die größten Bauchschmerzen bereitet. Was waren da für dich ja die größten Probleme, die du gesehen hast? Ja, was muss sich ändern? Woran hat es am meisten gehakt?
Ja, also es ist auf jeden Fall wirklich eine düstere Saison gewesen in allen Belangen. Also angefangen natürlich mit den generellen Rahmenbedingungen, dass Fußball ohne Fans halt einfach furchtbar ist. Also da, wir hatten ein Spiel, wo teilweise Zuschauer im Stadion waren gegen Leipzig. Das war schon eine willkommene Abwechslung am Anfang der Saison, war dann aber auch schneller wieder vorbei alles, als man das so gedacht hat und hat dann auch alles wieder länger gedauert, als man das am Anfang gedacht hat. Da ist man jetzt zumindest für die nächste Saison ja aktuell noch recht positiv gestimmt. Ich habe aus diesen anderthalb Jahren Corona jetzt mitgenommen, dass man nicht zu lange im Voraus planen sollte. Deswegen werde ich da jetzt meine Euphorie bremsen, genauso wie meinen Pessimismus. Ansonsten die darüber hinausgehenden Probleme sind natürlich erstmal, dass man jetzt wieder einen Trainer entlassen musste und damit alles nochmal neu aufrollen muss, dass man nach einer ziemlich guten Hinrunde, auch wenn da der Absturz ja schon begonnen hat, echt so komplett eingebrochen ist in der Rückrunde und das nur so gerade halbwegs ein bisschen gebremst hat gegen Saisonende, dass die Fußballkultur, die auf dem Platz war von unserer Mannschaft, wirklich auch schon in der Hinrunde nicht überragend, also das war ja kein wunderschöner Fußball, wie er vielleicht in der Saison davor unter Peter Bosch teilweise noch gespielt wurde, sondern es war ja da schon eher so sehr ergebnisorientiert, natürlich trotzdem guter Fußball, aber jetzt nicht dieser fußballerische Offensivfußball, der zeitweise in Leverkusen auch gespielt wurde. In der Rückrunde war davon dann natürlich überhaupt nichts mehr zu sehen. Und am Ende steht halt eine wieder nicht so vernünftige Platzierung. Also klar, man ist jetzt nochmal in Europa, aber es gibt wieder keine Champions League. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man durch fehlende Zuschauereinnahmen etc. Auch weniger Geld eingenommen hat, ist das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch eine Sache, wo man dann vielleicht mal langfristig gucken muss, dass da halt auch Einnahmen verloren gehen, wenn man jetzt wieder nicht in die Champions League gekommen ist und man diese Schere im Fußball sieht, wie schnell da Vereine dann auch irgendwie abgehangen werden, wenn sie eben nicht mehr konsequent das Geld ausgeben können und investieren, dass man da auch langfristig mal langsam sagen muss, okay, die Alarmsirenen, die sollten jetzt alle an sein.
Ja. Blick auf die Abschlusstabelle zeigt, Werder Bremen, FC Schalke 04 gehen beide runter in die zweite Liga und ja, es ist jetzt noch nicht so ewig her, dass die im internationalen Geschäft eigentlich Dauergäste waren und das kann sich halt ganz schnell ändern und deswegen ja, sollten die Alarmsirenen da an sein und wir sollten uns darauf konzentrieren, dass man auf jeden Fall im internationalen Geschäft dabei bleiben muss und auch ja, auf der Transferseite halt gucken muss, dass man sich da jetzt nicht in anderen Regalen schon bedient, vorauseilend, dass es doch nicht mehr mit Blick nach ganz oben in der Bundesliga geht, sondern vielleicht in andere Bereiche. Und ja, im Moment können wir noch davon zehren, dass wir halt Kai Havertz sehr teuer abgegeben haben, dass der dann auch noch direkt Chelsea zum Champions-League-Titel geschossen hat und uns damit nochmal ein bisschen extra Kohle rüberschickt. Ist natürlich ja wunderbar und gut für uns an der Stelle, aber man muss da, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man Konstanz reinbringt und einen Kader aufstellt, mit dem wir ganz oben mitspielen können und eben nicht so jo, wir hoffen mal, dass es wieder für Europa League reicht, weil da kann man sich dann ganz schnell dran verbrennen und dann, ja, geht der Blick ganz schnell nach unten.
Ja, und gerade wenn man die Entwicklung im Fußball sieht und was so das Transfergeschehen angeht, dann ist es, also ich, nicht, dass ich das jetzt alles befürworten würde, aber es ist ja immer von diesen Karriereplänen der Spieler zu sehen. Und wir haben einen guten Ruf als Verein, der eben wirklich auch ziemlich große Spieler hervorbringen kann und als wirklich gute Station für junge Spieler, aber die ist halt, sowas geht halt auch verloren, wenn dann eben diese Platzierungen irgendwann nicht mehr stimmen und das internationale Geschäft eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und da muss man sich halt dann, du hast es schon angesprochen, vielleicht irgendwann in einem Regal tiefer bedienen. Und die Gefahr so eines schleichenden Abstiegs ist schon da, wenn man längerfristig die Ambitionen eben nicht mehr erreicht. Deine Beispiele Bremen und Schalke, da sind natürlich noch ganz andere Aspekte mit so einem gewissen Größenwahn, glaube ich, in der Erfolgsphase, der dann noch was anderes dazu beigetragen hat. Das sehe ich beim Bayer jetzt nicht, aber zumindest, dass man jetzt das zweite Jahr in Folge die sportlichen Ziele nicht erreicht hat, das ist auf jeden Fall schon etwas, wo es nächste Saison unbedingt dran gilt, das anzupacken und da eben den Schalter wieder umzulegen.
Ja, genau so ist. Ja, klar, also wir sollten uns jetzt nicht an Bremen und Schalke orientieren, absolut nicht. Ich glaube, da sind wir auf vielen Ebenen einfach besser aufgestellt und mit einer Führungsabteilung gesegnet, muss man sagen, wo ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass es in die Richtung geht. Da sind viele andere Dinge noch schiefgelaufen, aber nichtsdestotrotz muss man das im Blick behalten, dass man da ja nach oben schaut und ja genau diesen Anspruch eben auch erfüllt. Und zwar auch, wenn uns jetzt, und daran haben wir ja schon viel drüber gesprochen, mit den Benders Führungsspieler wegbrechen. Und wenn wir dann auf den aktuellen Kader schauen, ist halt die große Frage, wer kommt danach? Was kann man aus eigenen Reihen auffangen? Und was kommt von außen dazu? Bisher, wir wollen jetzt gar nicht heute groß auf Transfergerüchte eingehen. Was man schon weiß, ist, dass der Bayer sich mit Robert Andrich von Union Berlin geeinigt hat, der entweder in diesem Sommer kommt, wenn man sich noch mit Union über eine Ablöse einigt, oder dann 2022. Das ist ein grundsolider Bundesligaspieler, der, glaube ich, mit starker Einstellung vorangeht, aber der jetzt vom fußballerischen Anspruch, den wir haben, glaube ich, den Kader nicht weiter nach vorne bringt. Der sich da, glaube ich, in unserem zentralen Mittelfeld eher so in der Backup-Rolle einfindet, denke ich.
Ja, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall hier auch noch nicht auf die Liste gepackt, so wie, wenn wir jetzt unseren Kader wirklich mal angucken und sagen, gut, wo muss man irgendwelche Baustellen angehen, um nächste Saison dann doch wieder Erfolg zu haben und wo treten vielleicht neue Baustellen jetzt überhaupt auf? Klar, ein Aspekt ist natürlich auch die Vereinsstruktur, also heißt Management und Trainerposition, wo dann eben auch vielleicht wieder was anderes vorgelebt werden muss, als es diese Saison der Fall war, wo sich vielleicht auch spielerisch was verändern kann. Aber da wir jetzt eben einen neuen Trainer haben, können wir ja nicht sagen, okay, das war jetzt letzte Saison nicht in Ordnung und das muss jetzt anders werden. Das wird man vielleicht in den Testspielen und vielleicht aber auch erst in den ersten Pflichtspielen sehen, wie sich das da entwickelt. Es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass man meiner Meinung nach jetzt wirklich mit Seoane die Wahl getroffen hat, einen Trainer zu holen, der wirklich für Offensivfußball steht, weil das eben auch was ist, was meiner Meinung nach in Leverkusen braucht. Das gehört zum Verein dazu, dass man wirklich für offensiven Fußball steht. Und gerade wenn es nächste Saison wieder Zuschauer im Stadion gibt, dann muss man die eben auch mitnehmen, weil ich glaube, das ist ja schon vielleicht eher ein Bonus, dass man jetzt in der letzten Saison diese komplette Unruhe, wie sie vielleicht aufgekommen wäre, wenn man vor Zuschauern gespielt hätte mit so einem Fußball, dass die eben jetzt nicht da war. Weil wer weiß, wie dann die Saison am Ende ausgeklungen wäre, wenn dann wirklich nach solchen Auftritten auch unter Wolf dann früh irgendwie Pfiffe gekommen wären oder eben auch so ein Raunen im Stadion, wenn dann schon wieder hintenrum gespielt wird, schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Und ich glaube, dass da Offensivfußball schon der Weg ist, der in Leverkusen gewählt werden soll, ist allerdings Spekulation, wenn wir jetzt sagen, was sich da ändern muss, weil der Trainer ja noch überhaupt keine Visitenkarte mit unserem Team hinterlassen hat.
Nee, genau, wir können auch einfach nicht wissen oder nicht abschätzen, was er sich mit dem Kader vorstellt, den er da jetzt kriegt. Müssen aber beim Blick auf die vergangene Saison ja klar konstatieren, dass es da große, große Baustellen gibt auf den Außenverteidigerpositionen. Vielleicht ohne die Benders muss man tatsächlich auch sagen, in der Defensive generell, weil da jetzt nicht so wahnsinnig viel übrig bleibt, wo man sich komplett drauf verlassen kann. Das ist am ehesten, ja, die Innenverteidigung, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, kann man sagen, jo, das, da kann man sich, kann man drauf bauen. Tapsoba natürlich noch jung, hatte jetzt diese Saison auch durchaus Spiele, wo er dann einfach schwächer war, sei ihm aber absolut zugestanden mit 22 Jahren. Jonathan Tah füllt hoffentlich ein bisschen Lücke in der Innenverteidigung, aber ist auch noch ein Schritt davon weg, so wie ein erfahrener Sven Bender da die Verteidigung zu leiten. Ja, und drumherum ist dann echt viel Fragezeichen, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also mit Dragovic hat man da eine verlässliche Option von der Bank jetzt verloren, weil der Wechsel ist ja jetzt auch offiziell, dass er uns da verlassen wird zu Roter Stern Belgrad.
Sven Bender ist weg. Auf jeden Fall der Dragovic-Abgang an dieser Stelle jetzt auch, weil er auch einfach mit seinem Alter, mit seiner internationalen Erfahrung und mit seiner, ja, er hat schon halt eine Ruhe und eine gewisse, ja, einfach grundsolide Klasse hat, wo du weißt, kannst dich drauf verlassen. Da, wenn jetzt einer ausfällt, der ist da, der macht das, der hat auch vergangene Saison dann durchaus mal als Rechtsverteidiger, ja, einfach seinen Mann gestanden, weil das ist dann nicht Weltklasse, bester rechter Verteidiger aller Zeiten, aber halt einfach eine grundsolide Option, die wir jetzt dann nicht mehr haben, muss man ja, so klar sagen.
Er ist halt einfach konstant. Man weiß, bei Dragovic, da ist jetzt vielleicht dieses Upside, was da noch kommen könnte, das ist jetzt relativ gering. Das ist auch sicherlich nicht das gewesen, was man sich damals bei seinem Transfer versprochen hat. Aber der war halt wirklich eine zuverlässige Option. Der ist jetzt weg. Und Tah ist diese zuverlässige Option jetzt eben nicht gewesen, weil der hat, das hat ja schon seinen Grund gehabt, dass der in der vergangenen Saison zwischenzeitlich den Stammplatz verloren hat und dass er eben nicht auf dem Niveau spielt, wo er schon mal war und sein könnte. Deswegen ist er ja auch nicht bei der EM dabei und danach wird's halt wirklich eng. Also dann sind auch unter Vertrag im Moment noch Tin Yedwai, wo jeder weiß, dass das eigentlich in Leverkusen keine Zukunft mehr haben wird. Es sei denn, da kommt plötzlich noch so eine Kehrtwende, weil ihn komplett für sich entdeckt und Retzos, also da vergesse ich immer, dass wir den ja noch unter Vertrag haben, also das ist ja wirklich einfach auch ein Millionengrab gewesen und der wird, glaube ich, auch nicht mehr hier Fuß fassen, weil das hat er bei den ganzen Leihstationen nicht gemacht und ich glaube, ihm wäre auch einfach zu wünschen, also am Anfang hat man ja gesehen, dass er schon das Talent mitbringt und weshalb er dann mal so teuer war, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie noch zusammenpassen kann beim Bayer und ja, dann ist klar, in der Innenverteidigung müssen mindestens 1 bis 2 Spieler geholt werden und am besten sogar jemanden, den man wirklich von Anfang an in die Innenverteidigung steckt zum Starten, damit man dann mit Tapsoba und dem potenziellen Neuzugang wirklich eine sichere Innenverteidigung hat, die man auch vielleicht mal in einer Dreierkette spielen kann.
Ja, und dann haben wir halt noch, also wenn man halt gar nicht bewerten kann, leider ist Timothy Fosu-Mensah, der diese Innenverteidigeroption sein könnte, aber ist halt absoluter Konjunktiv, weil er erstmal noch verletzt ist. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauern wird, bis er dann wieder da ist. Einfach bitter, dass da kurz nachdem er zu uns gewechselt ist, diese schwere Verletzung kam. 6 Einsätze stehen da dann nur zu Buche in der Rückrunde, bevor es schon vorbei war. Ist halt wahnsinnig bitter. Aber er gehört halt auch zu dieser Reihe an Niederländern, wo wir vermuten können, dass Peter Bosch da großen Einfluss hatte, dass die geholt wurden. Und wo man nicht weiß, wie Seoane mit denen plant, wie das auch für sie ist. Gerade Fosu-Mensah und Frimpong wurden in der Winterpause geholt und ein paar Wochen später war der Trainer, der sie geholt hat, weg. Auch bei Frimpong tue ich mich noch schwer, jetzt nach der Rückrunde zu sagen, ja, ist der einer für uns? Ich finde es auf jeden Fall cool, halt so eine offensive Option als Außenverteidiger zu haben. Er hat da starke Ansätze gezeigt. Ist, glaube ich, auch spielerisch eine Bereicherung auf der Seite. Inwieweit, das Fragezeichen bei ihm würde ich eher in der Defensive setzen, ob der gegen jeden Gegner da gesetzt sein kann. Auf der gegenüberliegenden Seite hast du Daley Sinkgraven. Ja, der wäre es halt auch einfach mal gut, wenn er eine verletzungsfreie Saison spielen könnte, die dann eine endgültige Bewertung halt einfach zulässt. Und dann ist noch Wendell da. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, also du bist ja schon übergegangen zu den Außenverteidigern. Fosu-Mensah fand ich tatsächlich von den Neuzugängen in der Winterpause der am vielversprechendsten aussah und wirklich defensiv meiner Meinung nach sich in den wenigen Spielen richtig stark präsentiert hat. Wäre natürlich schön, wenn er da wieder hinkommt, direkt nach seiner Verletzung, aber ob der jetzt zu Saisonstart überhaupt wieder fit ist und so, dass er zumindest mittrainieren kann, das steht ja in den Sternen. Frimpong sehe ich ähnlich wie du und das kann man jetzt nach dieser Rückrunde gar nicht so wirklich bewerten. Offensiv hat er mir ganz gut gefallen. Defensiv, ja, waren da schon definitiv Schwächen zu sehen. Und dann ist es halt auch, Dragovic hätte rechts spielen können. Der ist weg. Weiser war jetzt unter keinem der Trainer eine Option und soll weg. Und ich glaube auch, das hat keine
Zukunft
mehr.
Sollte auch schon in den letzten Transferperioden ja immer wieder weg, was man so gehört hat. Wurde irgendwie kein Abnehmer gefunden, aber da muss man halt gucken, weiß ich jetzt auch nicht, ob man ihm da jetzt nochmal eine Chance gibt oder ihn jetzt wirklich ziehen lässt.
Ja, und es macht auch keinen Sinn, ihn zu halten, weil er auch nicht der defensive Rechtsverteidiger ist. Und dann hast du ja mit Frimpong einen jungen Spieler, der auch Einsatzzeiten kriegen muss, wenn er sich entwickeln soll. Und dann da Weiser und Frimpong als zwei offensive Varianten zu haben, die vielleicht gar nicht jedes Spiel spielen, weil das taktisch eventuell gar nicht passt, ist einfach nicht sinnvoll. Und Weiser hat bisher auch in keinem Spiel oder sehr, sehr selten die Qualität gezeigt, dass er uns überhaupt helfen kann. Deswegen macht das meiner Meinung nach keinen Sinn, den jetzt da langfristig noch zu halten. Und damit haben wir auf jeden Fall, wenn man nicht sagt, Fosu Mensah ist ab Saisonstart fit und als Rechtsverteidiger eingeplant, dann muss man da auch schon wieder tätig werden auf der Rechtsverteidigerposition. Und links ist Wendell dann im letzten Jahr, baut meiner Meinung nach in den letzten Jahren ab. Also früher hat man immer diesen Aspekt noch gehabt, der ist noch jung, der entwickelt sich, offensiv ist er eigentlich relativ stark, defensiv hat er zwar immer seine Probleme und seine Ausrutscher, aber die solide Option links ist er nicht. Zinkgraven ist auch einer dieser Lieblinge von Bosch gewesen, weshalb er ja auch zu uns gekommen wurde, also ganz klar als Wunsch des ehemaligen Trainers, inwieweit das jetzt dann beim neuen Trainer noch eine Option ist, es dann auch erstmal zu hinterfragen. Und jetzt als die defensive Bank galt er auch nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich für jede Defensivposition in der Abwehr einen neuen Spieler mindestens holen. Und das sehe ich finanziell nicht, dass das jetzt in diesem Sommer passiert. Also ist natürlich zu wünschenswert, aber ob man da jetzt wirklich für alle Positionen in der Qualität, die erwartet wird, jemanden holt, ich bezweifle es und würde es auch gut verstehen können, dass man es jetzt eben nicht macht.
Ja, Ausrutscher Wendell ist ein gutes Stichwort. Wir haben vergessen, dem Twitter-User @HuxleyWilliam unser großes Kompliment auszusprechen für eine wunderschöne Collage Caution Slippery When Wendell. Auf Twitter zu finden, werden wir, glaube ich, unter der Folge einfach nochmal verlinken. Hat uns eine Freude bereitet. Deswegen sei das an dieser Stelle einfach nochmal kurz erwähnt. Ansonsten habe ich nämlich deiner Analyse der Abwehr nicht viel hinzuzufügen, weil es ist ja, so hart das klingt, am Ende muss man sagen, wir sind auf keiner Defensivposition zu 100% so besetzt, dass man jetzt sorgenlos in die neue Saison damit starten könnte und müssen halt ja irgendwie hoffen, dass das Bayern 04 Management das ähnlich sieht und jetzt nicht davon ausgeht, dass man in der Besetzung in die Saison starten kann, weil dann ja ist natürlich ein Aspekt der vergangenen Saison, das will man nicht als Ausrede benutzen, aber man muss natürlich auch sagen, Verletzungspech war definitiv ein Thema. Da braucht es dann aber nicht viel Verletzungspech, wenn nur einer sich verletzt und dann bricht das alles schon zusammen. Das wäre sehr bitter. In der vergangenen Saison war es halt, ja, kam da ganz, ganz viel zusammen. Allein Fosu Mensah hatten wir schon angesprochen. Die Bender-Zwillinge haben auch längst nicht alle Spiele gemacht. 14 Spieleinsätze stehen da bei Lars Bender, 18 bei Sven Bender. Und da muss man dann natürlich auch noch Santiago Arias erwähnen, der als Rechtsverteidiger-Option im Sommer kam. Er hat, ja, hier in der Statistik steht ein Einsatz, aber das trifft es ja jetzt auch nicht komplett. Sicherlich ein Spieler, der uns da gerade mit seiner Erfahrung und seiner Stabilität wahnsinnig gut getan hätte die ganze Saison über. Bei dem noch nicht ganz klar ist, wie es für ihn persönlich weitergeht. Ich fände es super geil, wenn man da vielleicht doch noch irgendwie was einfädeln könnte, dass er bleibt, weil dann hätten wir da, glaube ich, mit Arias und Frimpong auf der rechten Seite schon keine Probleme mehr. Fosu Mensah kann man dann auch dazu zählen oder nicht. Wissen wir noch nicht, wie der neue Trainer das sieht. Aber das wäre dann schon eine Option, ist aber noch komplett im Reich der Spekulation an der Stelle.
Ja, wobei zumindest ja schon mal anklang, dass Bayern 04 ihn nicht kaufen wird, weil es halt einfach ein Risiko ist und das sieht man ja auch wieder, dass wir doch da schon sehr rational auch an die Geschichte drangehen, dass man sagt, wir müssen halt gucken, was wir machen. Also deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass da jetzt wie wild in der Abwehr nochmal eingekauft wird, bevor man nicht zumindest ein paar ich nenne es jetzt mal, Altlasten losgeworden ist, weil sonst hat man auch nachher irgendwie 12 Abwehrspieler oder 15, das bringt ja auch keinen weiter. Wo du aber die Abgänge der Benders thematisiert hast, kommt ja neben dem qualitativen Verlust noch eine ganz andere Komponente dazu, nämlich auch einfach dieser Typ Führungsspieler, der den Laden da hinten halt auch zusammenhält. Und das könnte Jonathan Tah werden, der gegen Ende der Saison ja auch schon als Kapitän aufgelaufen ist, muss aber dann dafür natürlich auch wieder seine Form finden, um überhaupt regelmäßig zu spielen. Und deswegen, mein Wunsch wäre, also der Traum wäre natürlich, wenn man überall sinnvolle Optionen kriegt, aber ich glaube, was realistisch ist, ist, dass man vielleicht wirklich einen so einen Defensivanker holen kann, entweder halt von so einem Schlag, wie man damals einen Hüpier oder Spahic geholt hat, der halt dann vielleicht nicht mehr viel Ablöse kostet, sehr viel Erfahrung mitbringt und eben gut reinpasst in so ein junges Konstrukt, oder halt wirklich einen richtig, richtig starken Spieler holt. Es geisterte ja schon eher aus so dubiosen Quellen, sag ich mal, dieses Matthias Ginter-Gerücht umher, ohne das Gerücht jetzt bewerten zu wollen. Aber so ein Spieler wäre natürlich schon eine extreme Verstärkung, dass man wirklich sich jetzt nicht auf Ginter fokussiert, weil ich glaube, da ist auch viel Berater-Hickhack, ob dann da, was das Angebot, Verlängerungsangebot von Gladbach angeht, im Spiel. Aber so ein Spieler wäre natürlich Gold wert, wenn man so einen für die Abwehr holen könnte, egal ob es jetzt für die Innenverteidigung oder die Außenverteidigerposition wäre, weil das eben auch diesen anderen Anspruch dem gerecht werden würde, dass man eben auch wirklich wieder so jemand hat, der den Laden da zusammenhält. Was man positiv sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir uns auf der Toter-Position meiner Meinung nach keine Gedanken machen müssen. Zwar hatte Radetzky letztes Jahr mehr Aussätze als davor, war insgesamt aber ganz solide, und man hat in seiner Verletzung zwar gesehen, dass für Niklas Lomp der Schritt als 1 auf jeden Fall zu groß ist, aber Lennart Grill hat doch da als junger Ersatz gut gefallen, und zumindest da sind wir auch weiterhin gut aufgestellt.
Ja, genau, die Torhüterposition hatten wir noch nicht angesprochen, aber weil man da auch einfach einen Haken hintersetzen kann, Lukas Radetzky als Nummer 1 gesetzt, als definitiv auch ein Spieler, der vorangeht. Das ist natürlich immer in der Diskussion, ja, kann ein Torwart da so viel Einfluss auf dem Feld nehmen, wie halt die Feldspieler, aber man hat auf jeden Fall gerade in der Phase, ja, wo es ja dann für Peter Bosch zu Ende ging, auch gemerkt, wie sehr ein Lukas Radetzky da gefehlt hat und wie viel es schon allein gebracht hat, dass er wieder da war. Weil Lennart Grill hat zwar Torhüterleistung 1A, alles gut, aber ich glaube, man merkt da dann halt schon, wie viel Sicherheit und Kommunikation da ein Radetzky von hinten raus bringt und wie viel das dem Team dann auch bringen kann. Und deswegen glaube ich, dass der ganz, ganz wichtig für uns ist in der kommenden Saison. Egal, wie dann sich das in der Abwehr entwickelt. Und damit würde ich dann ja eine Reihe weiter nach vorne rücken wollen. Und wir gucken mal aufs Mittelfeld, weil ich glaube, zur Abwehr haben wir dann doch jetzt sehr, sehr umfangreich unsere Sorgen geschildert. Und im Mittelfeld, ja, sind diese Sorgen schon kleiner, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass da so viel getan wird, wenn wir jetzt in die Zentrale blicken und uns einfach mal die Liste angucken, wer da, ja, einfach welche Namen da stehen. Amiri, Arangis, Baumgartlinger, Demirbay, Palacios, Wirtz, ob man den jetzt da dazu zählt oder vielleicht eher später im offensiveren Bereich mit reinzählt, aber das sind auf jeden Fall ja alles richtig gute Bundesligaspieler. Palacios war auch wieder viel verletzt, hab aber riesengroßes Potenzial und verspreche mir ehrlich gesagt noch eine Menge von. Demirbay, Amiri, ja, ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, und Arangis ist natürlich, ja, irgendwie war es eine richtig enttäuschende Saison. Man muss gucken, ob er wieder an das Leistungslevel von vorher anschließen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, also ich habe das Mittelfeld jetzt auch mal nach Zentrale, da hat man mit Wirtz, den ich auch zur Zentrale zählen würde, auch wenn er natürlich offensiv da spielt, hat man natürlich einen Fund, und wo man einfach hoffen kann, dass die Entwicklung so weitergeht. Man wird ihm verzeihen müssen, wenn es zwischendurch vielleicht auch mal die eine oder andere Talsohle gibt, die er da kurz durchstreiten wird, aber ansonsten ist das super. Palacios hat bärenstark gespielt, nachher unter Wolf, und ist hoffentlich verletzungsfrei dann auch als echter Eckpfeiler zu sehen. Amiri fand ich eigentlich auch ganz okay diese Saison, also hatte wirklich eine gute Hinrunde, in der Rückrunde ein bisschen abgebaut. Demirbay ist auch so ein Sorgenkind, wo ich glaube, dass wir uns so in so eine Richtung wie Dragovic entwickeln werden. Das, was man sich von ihm anfangs versprochen hat, wird er vermutlich nicht bringen, aber ab dem Zeitpunkt, wo man ihn dann irgendwann ein bisschen weniger daran fängt zu messen, hat man da zumindest einen soliden Mittelfeldspieler. Und Arangis und Baumi muss man sehen, wie die jetzt nach der Verletzung dann wieder zurückkommen und ob sie wieder auf das Niveau vorher kommen. Aber ich sehe das auch so wie du, da wird man wahrscheinlich nichts machen, zumal Paulinho ja eventuell auch noch zentral spielen kann.
Ja, bei Amiri wollte ich noch ergänzen, dass man ihm zumindest dieses Einstellungsding, dieses Vorangehen wollen deutlich angemerkt hat. Das ist ja nicht zuletzt diese, mit Sicherheit eine der Szenen der Saison, wo er gegen den FC den Ball zurückholt und sich hart feiert. Das bleibt in guter Erinnerung. Er muss da auf jeden Fall natürlich noch ja Konstanz reinbringen, weil es war, es gab hohe Hochs, aber dann halt auch eine längere Phase der Inkonstanz und das, man konnte sich nicht so richtig drauf verlassen, was da kommt. Und gerade diese Verlässlichkeit ist natürlich in der Zentrale echt essentiell. In Sachen Führung können wir uns da zum Beispiel auf einen Baumi komplett verlassen, aber da muss man natürlich jetzt mit zunehmendem Alter dann doch irgendwann sehen, ob er von solchen Verletzungen wie jetzt der letzten einfach wieder auf das Niveau kommt, was er in der Hinrunde halt verkörpert hat, weil das war schon wirklich überragend und deutlich mehr, als wir uns erhoffen konnten oder als man sich von ihm erhoffen durfte, als er verpflichtet wurde. Während das bei Kerem Demirbay halt so, ja, die andere Seite ist, da hat man sich auch allein schon durch die Ablöse natürlich irgendwie viel mehr versprochen, als dann kam. Und es ist natürlich auch kein Spieler, den man jetzt auf dem Feld ansieht, dass er gerade brennt und alles reinhaut, sondern es ist dann oft halt auch eher, ja, dieses, ja, das Wort ist so kacke, aber dieses bisschen phlegmatische, dass er es so ein bisschen, ja, das Spiel fließt halt und er, ja, lässt sich da so mittreiben, aber ist jetzt keiner, der die ganze Mannschaft irgendwie aus einem Loch rauszieht und da vorangehen würde. Aber alles in allem sind wir auf der Position mit erfahrenen, gestandenen Spielern, ja, dann so dieser Mittelklasse, auch von der Erfahrung her mit Amiri und Demirbay dann zum Beispiel gut aufgestellt und haben dann einfach noch mit Palacios, Wirtz und wenn man ihn dazu zählt, Paulinho, auch einfach talentierte Spieler, die sicherlich in starken Phasen, wo sie ihr Talent dann schon komplett zeigen, auch richtig, ja, richtig Leistung bringen, die uns nach vorne bringt und die uns von anderen Teams einfach absetzen kann. Und damit sind wir auf der Position trotz der Bender-Abgänge dann einfach ganz gut aufgestellt und müssen uns da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Und vor allem kann Seoane, egal in welche Richtung er geht, da auch aus dem großen Repertoire an Spielern mit verschiedenen Stärken sich das aussuchen, was für ihn einfach am besten passt.
Ja, und deutlich anders sieht das meiner Meinung nach dann, wenn wir auf die nächste Position, wobei Position ja immer, wir haben das ja jetzt eher in so Kategorien unterteilt, schwierig ist, aber wenn man sich dann doch unsere offensiven Flügelspiele anguckt, dann hat man meiner Meinung nach mit Diaby und Bailey zwei Spieler eines sehr ähnlichen Formats, nämlich schnelle Flügelspieler, die beide noch relativ jung sind, wobei Diaby ja noch mal eine Ecke jünger ist als Bailey, die allerdings auch eine relativ große Konstanz haben. Also es gibt da wirklich richtig starke Phasen diese Saison, deutlich mehr bei Bailey. Aber es gibt eben auch dann Spiele, die deutlich schwächer sind und vor allen Dingen auch häufiger noch falsche Entscheidungen treffen, worunter dann das Spiel und gerade das Offensivspiel halt auch immer wieder gelitten hat. Muss man jetzt sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Diaby diesen Sommer wechselt. Über Bailey gibt es ja immer mal wieder Gerüchte. Aber mit den beiden ist man auch ganz vernünftig auf jeden Fall aufgestellt. Dahinter muss man allerdings mal schauen, weil Karim Bellarabi hatte sowohl was die Verletzung angeht, als auch was die Leistung angeht, keine gute Saison und wird jetzt auch nicht jünger. Ist ansonsten vom Spielertyp auch genau dasselbe Profil. Schnell, häufiger mal eine falsche Entscheidung. Und eher auch offensiv orientiert, ohne dass er da irgendwie viel defensiv mitbringt, auch wenn er zwischenzeitlich ja sogar mal Außenverteidiger gespielt hat. Und dann muss man schauen, ob Paulinho eher auf dem Flügel, eher in der Zentrale eingeplant ist, wie der überhaupt zurückkommt, nachdem er jetzt so lange ausgefallen ist, zumal er den Saisonstart ja wegen den Olympischen Spielen, glaube ich, auch nicht komplett, also den wird er ja auch verpassen. Und dann ist da ja irgendwie noch Gray, der für mich irgendwie von den Wintertransfers die echt merkwürdigste Personalie ist, am Anfang gespielt, auch relativ gut, zwischenzeitlich in der Startelf, dann wieder so komplett vom Bildschirm verschwunden. Die Transfergeschichte mit, er ist jetzt eigentlich ablösefrei gekommen, allerdings nur für anderthalb Jahre, hat jetzt wohl schon wieder eine ziemlich geringe Ausstiegsklausel, soll schon so gut wie wieder weg sein, ist für mich eine ganz komische Geschichte, ehrlich gesagt. Das sieht so ein bisschen nach Notnagel, um da noch eine Alternative zu haben, aus. Gut, finanziell mag das ja alles auch ganz sinnvoll sein, kann mir aber jetzt auch, also nach dem, was man so liest, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt die dritte Option ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal irgendeinen jungen Spieler als zusätzliche Ergänzung auf dem Flügel holt, aber wirklich einen Spieler, der auch starten kann, wird man vermutlich nur verpflichten, falls einer der genannten, und da würde ich dann eher Diaby und Bailey tippen, den Verein verlassen sollte.
Ja, das könnte bei Bailey vielleicht sogar ein guter Zeitpunkt sein, weil der, das muss man sagen, hat echt eine gute Saison gespielt. Also es war kein Start nach Maß, wenn man sich daran erinnert, wie er da aus Jamaika zurückkam, beziehungsweise nicht zurückkam, wegen der Corona-Party bei Usain Bolt. Aber die steht jetzt am Ende der Saison bei 18 Scorerpunkten, 9 Toren. Der hat schon eine Menge rausgerissen in unserer Offensive, muss man sagen, gerade wenn man sich anguckt, über wie lange Zeit das bei uns ja doch sehr stotterte in der Offensive, sind 18 Scorer-Punkte echt eine Hausnummer. Und dann sind die zwei Optionen, ihn abgeben, der Traum von der Premier League, alles, was der Berater da ja dann doch immer wieder zum Besten gibt, lässt ja vermuten, dass es kein Spieler ist, der jetzt auf ewig bei uns bleiben will. Und da wäre es dann jetzt mit 23 beziehungsweise bald 24 vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu machen. Und gerade ein guter Zeitpunkt für uns, um auch ordentlich Ablöse dafür zu kriegen. Oder die Alternative wäre, er bleibt und wir hoffen, dass er genau auf dem Level weitermacht mit zunehmender Konstanz. Was natürlich bei Flügelspielern auch immer so eine Sache ist. Natürlich ist da nicht jede Entscheidung richtig und da, ja, es ist eine relativ fehleranfällige und ja, in der Entscheidungsfindung oft schwierige Nummer. Aber wenn er auf ähnlichem Level spielt, ist das echt stark und sehr, sehr gut. Dahinter ist es dann natürlich schwierig. Auf der anderen Außenbahn, Moussa Diaby ist noch jung, dem kann man eine jetzt nicht so starke Saison auf jeden Fall verzeihen und fest davon ausgehen, dass da auch wieder bessere Zeiten kommen. Karim Bellarabi steht am Ende der Saison jetzt bei 22 Einsätzen, 0 Tore, 0 Vorlagen. Ja, gut, also es waren auch Außenverteidigerspiele dabei, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Tank eher leer wird und die Verletzungen ihm dann auch zu schaffen machen. Aber allein schon durch die vielen Jahre, die er jetzt hier ist, und ich glaube, das, was er dem Team auch so einfach noch bringt und den jüngeren Spielern mitgeben kann, keiner, wo man jetzt sagen muss, ja, der muss auf jeden Fall weg oder den sollten wir zwingend abgeben, weil da wird natürlich auch transfereinnahmenmäßig nicht mehr viel kommen. Und er kann trotzdem von der Bank halt auch immer noch Druck machen und nochmal frische Impulse setzen.
Aber man darf, glaube ich, bei ihm auch nicht vergessen, dass er zu den Spielern gehört, die wahrscheinlich einen recht gut dotierten Vertrag haben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn da Interesse da ist, dass man da die Ohren schon öffnet und sich das Ganze mal anhören würde. Mal schauen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, gerade weil man die ganzen anderen Probleme im Kader sieht, dass man auf dem Flügel aktiv wird, ohne dass in irgendeiner anderen Richtung vorher was passiert ist. Aber man, also irgendwie noch eine andere Option zu Diaby und Bailey wäre da schon wichtig, weil gerade da hat man gemerkt, die waren auch überspielt zwischenzeitlich, weil sie halt einfach jedes Spiel machen mussten und es ja doch eine sehr, sehr intensive Position ist und da eben auch Verletzungspech mit einhergeht oder das Risiko mit einhergeht, wenn man denen zwischenzeitlich nicht mal die Pause gibt. Aber ansonsten würde ich das Thema Flügel jetzt auch mal hier so liegen lassen. Wir sind da zumindest in der Startformation ganz gut aufgestellt. Dahinter wird es ein bisschen eng. Ich glaube, damit kann man es gut zusammenfassen.
Ja, auf jeden Fall. Zu Demarai Gray hattest du alles gesagt, wen wir jetzt halt noch nicht genannt hatten. Ich weiß auch gar nicht so genau, auf welcher Position wir ihn nennen. Das wird Sewane irgendwie entscheiden, auf welcher Position er dann spielt. Das ist Paulinho. Der vielleicht aber jetzt den ganz guten Übergang darstellt, um dann auch wieder in die zentrale Stürmerposition zurückgehen, weil egal wo man ihn aufstellt, er ist beim Thema Verletzungspech zu nennen und wir hoffen, dass er, wenn er verletzungsfrei ist, da jetzt doch wieder echt ein guter Faktor werden kann. Egal, ob man ihn zentral offensiv aufstellt, eher so auf dem Flügel, vielleicht im Halbfeld, wo Seoane in Bern eher seine Flügelspieler gesehen hat, dafür wäre Paulinho dann sicher eine gute Alternative. Würde zu der Spielweise tatsächlich sogar besser passen als so ein reiner Flügelspieler wie Diaby, aber das wird man dann sehen. Aber auch den kann man natürlich überhaupt nicht bewerten, weil er hat jetzt einen Bundesliga-Einsatz, das letzte Spiel gegen Dortmund, was man dann auch einfach nach so einer langen Verletzungspause nicht bewerten kann. Und da muss man dann sehen, wo er sich eingliedert. Rudi Völler würde sagen, ein Neuzugang für die kommende Saison.
Apropos Neuzugang für die kommende Saison. Also ich komme jetzt zum Sturm und damit auch eine Problemposition, weil das dieses Jahr nicht so gut geklappt hat. Alario war zwar relativ treffsicher, war zwischenzeitlich aber auch verletzt. Und bei ihm ist ja immer so das Problem, dass er das natürlich bringt, die Tore zu machen. Aber wenn er als alleinige Spitze spielt und eben nicht entsprechend gefüttert wird, dem Spieler halt auch wenig bringt. Und da auch jetzt, er ist jetzt bei, ist jetzt auch im Olympiakader von Argentinien, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird also auch zum Saisonstart nicht direkt vollkommen da sein, soweit ich das weiß.
Wird auf jeden Fall für einen Trainingsstart ja logischerweise nichts, und dann kommt es natürlich darauf an, wie weit Argentinien kommt und wie viel Urlaub da danach noch vereinbart ist und so, aber Vorbereitung ist eingeschränkt auf jeden Fall.
Und dann muss man auch gucken, also ob er sich jetzt als zweite Option nochmal ein Jahr in Leverkusen antut, ist auch dann fraglich. Also gehört ja immer zu den Kandidaten, die auch wechseln könnten. Und ich glaube, man kann relativ klar davon ausgehen, dass wenn da ein vernünftiges Angebot kommt, dass der eventuell geht und man dann eben wie ein Neues verpflichtet. Und dann hat man halt Patrick Schick, der eine enttäuschende erste Saison hatte, aber immer wieder sein Potenzial hat aufblitzen lassen. Jetzt bei der EM sieht man, was der auch drauf hat, wenn der seine Tore macht und wenn da vielleicht der mal zu einem Lauf kommt, ist natürlich jetzt durch die EM nochmal hoffnungsvoller. Ich war aber schon vorher eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass der nächste Saison nochmal eine richtige Verstärkung dadurch darstellt, dass er einfach dann hier wirklich ankommt, weil man hat immer wieder zwischendurch gesehen, was der am Ball kann. Wenn der anfängt zu treffen, dann haben wir da einen richtig, richtig, richtig starken Stürmer, und das ist einfach auch eine Aufgabe jetzt vom Trainer, den so einzusetzen, dass der wirklich dieses Potenzial auch entfalten kann. Weil ich sehe da definitiv Parallelen zu einem Dimitar Berbatov, der auch ein großer Spieler war, aber trotzdem super, super stark am Ball. Aber wenn es halt, bei dem hat es halt dann irgendwann diesen Entwicklungsschritt gegeben, wo er sich wirklich zu einem richtig, also zu einem Weltklasse-Spieler entwickelt hat. Das Potenzial wäre bei Schick vorhanden. Es kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also ich meine, da haben wir vielleicht als Vergleich aus der Bayer-Vergangenheit so einen Ehren Derdiok, der auch alles mitgebracht hat, was ein Stürmer brauchte, wo es dann irgendwann in Trainingsgruppe 2 in Hoffenheim endete und dann ist er komplett von der Bildfläche verschwunden. Also wenn der seinen Weg gegangen wäre, wäre der bei der Schweiz wahrscheinlich immer noch im EM-Kader.
Ja, man das hat glaubt halt
man
noch
heutzutage
so
gar nicht mehr, weil man den schon als deutlich älter einstuft, weil der so lange schon gar nicht mehr auf dem Schirm ist. Aber das war auch mal so ein Spieler von diesem Schlag, der extrem viel versprochen hat, wo dann eben nichts draus geworden ist. Und da ist es meiner Meinung nach dann jetzt eben auch am neuen Trainerteam, so Spieler wie Palacios, Tabsoba, Tah, dass man die halt auch eben weiterentwickelt, Florian Wirtz, und zu Größen auch im Kader macht. Also die jungen Spieler das erstens weiterentwickeln, zumindest das Niveau zu halten. Und da zählt für mich, auch wenn er gar nicht mehr ganz so jung ist, auch Patrick Schick dazu, der letzte Saison sicher nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat, aber meiner Meinung nach das immer noch bringen kann. Also die Spiele, was der teilweise am Ball gemacht hat, ist überragend. Und das, was man jetzt bei der EM sieht, zeigt auch einfach, dass er ein richtig klasse Fußballer ist. Aber das hat er bei Bayern 04 halt nur in so einzelnen Aktionen gezeigt und nicht über die ganze Saison oder über das ganze Spiel hinweg.
Ja, es war natürlich auch, man hat ein bisschen mehr schon in der ersten Saison erwartet, weil er halt in Leipzig schon gezeigt hatte, dass er es auf dem Bundesliga-Level drauf hat und zeigen kann. War dann ja doch ein Schritt zurück, als er dann bei uns losgelegt hat. Dann kamen natürlich auch immer wieder diese Verletzungen dazwischen, die ja verhindert haben, dass er bei uns hier richtig ankommt. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt bei der Europameisterschaft sieht man halt einfach, was der drauf hat, was er uns bei uns schon hat aufblitzen lassen, aber halt noch nicht über längere Zeitraum und noch nicht so richtig in so einen Lauf gekommen, wie er ihn jetzt ja zu haben scheint, dass er halt einfach mal ein Tor nach dem anderen macht, und dann kann das natürlich schnell in eine richtig starke Richtung gehen, was natürlich sofort wieder bedeuten würde, dass Lucas Alario, der in der Hinrunde so einen Lauf hatte, dass er viel getroffen hat, ja, dass der wieder ins zweite Glied rücken würde, was, ja, kann für ihn natürlich nicht zufriedenstellend sein, da, das würde dann für einen Wechsel sprechen, weil das ist, ja, also er ist auch einfach ein starker Stürmer, den man gönnt, auf dem Platz zu stehen, und der natürlich zeigt, wenn er auf dem Platz steht, dass er auch trifft, der aber auf jeden Fall ja hinter einem Patrick Schick einzuordnen ist, einfach aus diesen spielerischen Gründen. Also Lucas Alario ist ein Top-Knipser, ein Strafraumstürmer, aber Patrick Schick bietet dir halt einfach noch viel, viel mehr, was das Spiel mit dem Ball angeht, was das Bälleverteilen angeht und ja, was auch einfach das Mitspieler besser machen angeht.
Und für mich eine legitime Option wäre aber auch mal beide spielen zu lassen, weil das war, seit Alario hier ist, immer zu erkennen, wenn Alario einen zweiten Spieler neben sich hat, ist er, einen zweiten Stürmer neben sich hat, ist er einfach deutlich besser. Das war so, als Volland und Alario zusammen gespielt haben. Es war jetzt in den Spielen unter Wolf zwar nicht so, wenn Schick und Alario da, ich glaube, einmal sind sie da zusammen aufgelaufen, das war jetzt nicht so ein überragendes Spiel, aber Alario mit einem zweiten Stürmer neben sich, der deutlich mehr arbeitet, der ein bisschen stärker am Ball ist, also wenn er spielerisch, sage ich ja schon mal, stärker, also stark am Ball ist Alario ja auch, nur ist halt eben nicht der Spieler, der dann sich da selber was viel erarbeitet, sondern eher der auch bedient werden muss, wäre für mich eine Option. Wenn das nicht passiert und man auf Schick als Nummer 1 setzt, dann kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, dass man Alario weiterhin hält, ehrlich gesagt.
Ja, so kann man das, glaube ich, echt, echt gut zusammenfassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das ist ja auf jeden Fall eine Option, weil Seoane auch schon öfter mit zwei Stürmern hat spielen lassen, dann brauchst du aber auf der Position auch noch wen. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann Emre Can Gedikli da jetzt schon die Nummer 3 Option ist, sein kann. Ich würde eher sagen, da brauchst du auf jeden Fall noch einen Stürmer, um dann Gedikli halt als vierte Option zu haben, als Backup, der rangeführt wird. Weil, ja gut, man könnte natürlich auch da wieder Paulinho noch einplanen, weiß ich aber auch nicht, wie wohl der sich auf der Stürmerposition vielleicht als hängende Spitze fühlt.
Also, was natürlich auch nochmal dafür spricht, dass man Alario jetzt entweder sagt, wir setzen jetzt voll auf dich, ist, dass auch er ins letzte Vertragsjahr geht und dass jetzt die Option wäre, noch Ablöse zu kriegen. Dann kommt natürlich noch Joel Poyanpalo wieder zurück, wo ich, glaube ich, auch ganz, wo ich auch davon ausgehe, dass viel davon abhängt, wie Einsatzzeiten aussehen. Ist auch ein Spieler, der irgendwie nie ganz fit ist, spielt jetzt auch natürlich auf einem anderen Niveau als Schick, auch eine ganz gute EM bisher für Finnland. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn da die Angebote kommen und er was für sich Zufriedenstellendes kriegt, dass man ihn dann da ziehen lässt. Wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken jetzt erstmal, dass wir irgendwie vielleicht einen jungen Spieler als Backup für Schick holen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man Poyanpalo noch hält, der dann ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt und ja auch ein zuverlässiger Joker ist, sowohl bei uns als auch bei jeder anderen Station, wo er bisher war. Für die Startelf reicht's bei uns allerdings natürlich nicht. Das wird man sehen, ob es für Emre Can Gedikli jetzt ideal ist, als vierte Option beim Bayer zu bleiben, ist dann auch mal dahingestellt. Ich glaube, für seine persönliche Entwicklung wäre dann vielleicht auch eine Ausleihe eine Option. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Sturm was passieren wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass man auf Schick setzt, auch wenn der vielleicht jetzt, wenn die EM so weitergeht, auch Angebote reinkommen. Und wenn man jetzt sagt, der Trainer möchte mit einer Spitze spielen, dann bin ich mir sehr sicher, dass man Alario abgibt und versucht, da selbst aktiv zu werden. Und da bin ich dann neben der Tatsache, dass manche Spieler einfach durch den Trainer auch besser gemacht werden müssen und weiter gefördert werden müssen, bin ich auch bei einer Sache, die das Management angeht, weil wir haben in den letzten Jahren das häufig erlebt, dass die Bayern 04 Transfers eben erst gegen Ende der Transferperiode kommen. Und wenn man jetzt sieht, du hast zwar eben schon diese Andrich-Geschichte angesprochen, wo ja noch nicht mal klar ist, ob der jetzt diesen Sommer oder nächsten Sommer kommt. Ansonsten ist halt irgendwie nichts kurz vor Fix oder beim Fix machen. Und dann muss man eben auch wieder sehen, wenn die Spieler erst nach Saisonbeginn kommen und Ende August, dann ist das halt auch schon wieder so ein Monat, der ohne Neuzugänge stattfindet. Und das ist eben auch eine Sache, die dann in der Hand des Managements liegt. Klar muss man immer gucken, die Spieler wollen vielleicht noch andere Optionen haben. Man spielt nicht Champions League, das heißt, man hat da so einen Fund, um Spieler zu überzeugen, auch weniger. Und das ist dann aber schon ein Problem, wenn du halt mit einem anderen Kader in die Saison startest, als mit dem, als der, den du dann für den Rest der Saison hast. Da gibt es dann immer Akklimatisierungsprobleme, das ist ganz normal. Und da würde ich mir zumindest wünschen, dass man zumindest auf so einer Position wie der Innenverteidigung oder der Verteidigung generell, dass man da vielleicht schon vor Saisonstart Nägel mit Köpfen macht, weil das von der Struktur her nochmal viel wichtiger ist, wie dass sich da so eine Abwehrkette einspielt, als es vielleicht jetzt der Fall ist beim zweiten Stürmer.
Ja, das, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen, gerade mit einem neuen Trainer jetzt natürlich auch nochmal wichtiger, dass die, dass der dann wirklich schon einen schlagkräftigen Kader und eine Truppe zusammen hat, mit der er seine Ideen direkt umsetzen kann und nicht irgendwie noch Wochen bis Monate lang darauf warten muss, kommt da jetzt noch wer, können wir uns da noch verstärken, muss ich mit den Leuten arbeiten, die hier sind? Gehen noch welche von denen, auf die ich dann vielleicht am Anfang der Vorbereitung setzen muss, weil kein anderer da ist? Das sind alles wichtige Punkte. Einziger Neuzugang, der bisher feststeht, wie du gesagt hast, bei Andrich ist noch nicht ganz klar, wie es aussieht. Zidane Sertemir, 16-Jähriger vom FC Nordsjælland, kommt zu uns. Soll erstmal eine U19 spielen, deswegen wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich absolut noch kein Faktor für die Profimannschaft in der kommenden Saison. Simon Rolfe sieht es aber als absoluten Top-Talent-Transfer und hat auch schon angekündigt, dass er schon im Sommer jetzt bei den Profis mittrainieren soll. Daher findet er an dieser Stelle verdiente Erwähnung und herzlich willkommen in Leverkusen.
Und ich hätte noch einen Aspekt, was den Saisonstart angeht, was natürlich auch für uns ein Vorteil ist, also natürlich irgendwo auch ein Nachteil, dass jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten kein Bayern 04-Spieler im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft ist, aber wir relativ viele Spieler hätten, die in der deutschen Nationalmannschaft spielen könnten, dass Seoane da direkt von Anfang an viele Spiele auch im Training hat. Und das wäre halt schön, wenn dann der ein oder andere Neuzugang da vielleicht auch schon früh hinzustoßen kann, um dann eben diese neue Mannschaft aufzubauen. Weil ein Umbruch ist allein schon dadurch, dass man eben den Trainer gewechselt hat, jetzt ganz klar eingeleitet. Und der wird auch auf dem Transfermarkt, glaube ich, noch weitergehen.
Genau so ist es. Und da werden wir dann ziemlich sicher in der nächsten Folge schon mehr wissen, denn Trainingsauftakt ist am 5. Juli, da startet dann die Ära Seoane beim Bayer und die erste Runde im DFB-Pokal, schon mal ein Kreuz im Kalender machen, 5. bis 9. August und wie gewohnt geht dann eine Woche später die Bundesliga wieder los. Und damit haben wir ja doch fast eine Stunde vollgekriegt, so mitten in der Sommerpause beziehungsweise während der EM, wo zum Vereinsfußball gar nicht so viel los ist, aber ich glaube, wir haben vollumfänglich abgearbeitet, was wir liegen gelassen haben zum Saisonfazit und was wir für den Sommer und dann die kommende Saison so von Bayer erwarten.
Ja, und wir hören uns dann, denke ich mal, spätestens zum Saisonbeginn irgendwann wieder. Wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine schöne vereinsfußballfreie Zeit. Ich glaube, beim Bayer ist es echt gut, dass man da jetzt gerade mal durchatmen kann und dann hoffentlich wieder so ein bisschen Vorfreude kriegt, falls das dann möglich ist, dass man doch mit ein paar mehr Zuschauern im Stadion, das muss man ja dann doch auch bei aller Kritik am Nationalmannschaftsfußball und an der UEFA sagen, dass es doch was anderes ist, jetzt mal wieder Fußballspiele zu sehen, wo dann wirklich Zuschauer im Stadion sind und ja, eben nicht und so ein paar Leute auf Bratpfannen klopfen.
Und träumen dürfen wir ja davon, dass wir dann auch wieder Spiele im Stadion sehen in der kommenden Saison. Und damit wünschen wir euch weiter einen schönen Sommer. Viel Spaß bei der EM, so ihr sie denn guckt. Und ansonsten eine schöne fußballfreie Zeit. Wenn euch irgendwas zu dieser Folge auffällt, wo ihr sagt, oh, da will ich auch nochmal drüber reden, @bipod04. Wir freuen uns über Feedback jeder Art. Und wenn es euch einfach nur gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Hörer.
Ja, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.